ARD.
Hallo zu einer neuen Folge Fakt ab, eine Woche Wissenschaft. Ich, Dina Kürz, und mein bezaubernder Kollege Eneas Roch. Hallo Eneas.
Hallo, der Weise der Wahrscheinlichkeitstheorie.
Ich habe tatsächlich heute noch im Auto überlegt, ich nenne mich jetzt einfach Sina Kürz, die Königin der Corioliskraft. Gilt das? Gilt das mit Corioliskraft?
Ja, mit Leserechtschreibschwäche gilt das, ja.
Alles klar. Darf man ja als Physikerin haben, glaube ich. Leserechtschreibschwäche.
Auf jeden Fall.
Wir haben uns wieder angeguckt, was diese Woche vielleicht Absurdes oder auch Lustiges oder Trauriges oder auch Grausames in der Wissenschaft entdeckt wurde. Und ich habe als News auf jeden Fall dabei, dass Tiere jetzt Teil unserer Leistungsgesellschaft sind, weil wir einfach nicht so viel leisten wie die, vor allem in Sachen Umweltschutz. Aber da können wir vielleicht später zu kommen. Was hast du mitgebracht, Eneas?
Ich habe diese Woche eine Schlagzeile gelesen. Eis am Stiel hilft bei der Energiewende.
Ach so, also gedacht, Eis am Stiel, sowas
müssen wir sprechen.
Sowas wie Vanilleeis mit Schokolade ummantelt, ohne jetzt hier irgendeinen Namen zu nennen, hilft bei der Energiewende.
Genau.
Ja, ist doch. Ja. Wir haben heute nur gute Nachrichten, vielleicht. Gut.
Es geht um ein gigantisches Kühllager im hessischen Heppenheim. Und durch eine geschickte Steuerung kann das helfen, unsere Stromnetze zu stabilisieren. Also in diesem riesen Kühllager, es ist eins der größten weltweit. Da sind 55.000 Paletten Speiseeis drin von der Firma Unilever. Und wenn du Markennamen vermeiden möchtest, ich nenne einfach mehrere, sie kommen sowieso alle von der gleichen Firma.
Ich meine, es ist alles von Unilever und Nestle. Also das sind die beiden, ja, alles, was es gibt an Lebensmitteln, kommt sowieso von den beiden. Und für die müssen wir auch keine Werbung mehr machen. Wir wollen eigentlich auch keine Werbung für die machen. Aber naja, ist ja kein Geheimnis.
Also Flutschfinger, Nogga, Magnum, Vienetta, Ben & Jerry's, sowas ist
okay.
Da drin. Und wie es auch immer heißt, das muss gekühlt werden, da sind wir uns schon mal einig.
Ja.
Und das frisst gigantisch viel Strom. Ich habe gelesen, dieses Lager braucht pro Jahr 10 Gigawattstunden an Strom. Also das ist so viel wie ein Haushalt mit Teenagern oder 3000 normale Einfamilienhäuser.
Nett. Netter Gag. Wollte ich einfach
und
kurz loben.
Danke, das weiß ich zu schätzen. Darauf gönne ich mir erstmal einen Flutschfinger.
Ja.
Und wenn du den Flutschfinger erst einmal kalt hast, wenn der tiefgefroren ist, dann bleibt der eine Weile tiefgefroren.
Mhm.
Das kennen wir aus dem Alltag. Das heißt, so ein Flutschfinger oder so ein Eis ist eine Batterie für Kälte. Du tust Kälte rein und die Kälte bleibt erstmal drin. Die kommt dann langsam da, nur langsam wieder raus.
Mhm.
Und erneuerbare Energien sind ja nicht immer gleich verfügbar. Also nachts scheint selten die Sonne und es soll auch passieren, dass manchmal es windstill ist und dann wir auch keine Windenergie haben. Dann ist wenig Strom im Netz, dann müssen wir was zukaufen und der Strom wird teuer. Und die Idee ist jetzt, wenn wir gerade viel Strom haben, weil die Sonne scheint und weil es windig ist, dann ist der Strom billig und dann machen die da in dem Kühllager Folgendes. Die kühlen das Eis ein bisschen stärker, als sie es eigentlich müssten. Die sagen, okay, normalerweise machen wir das bei minus 22 Grad und jetzt kühlen wir einfach nochmal 1-2 Kelvin weiter runter. Also unter uns Kelvin, für alle anderen ein Grad.
Kelvin hätte ich auch nehmen können statt Corioliskraft, aber okay.
Ja. Woher kommt Corioliskraft? Woher kommt der Name? Weißt du das?
Von Henri Corioli.
Ah, okay, den schreibt man nicht mit K. Hätte ja sein können, dass es irgendwie Wirklichkeit irgendwas Latinisiertes ist.
Das muss ich einmal abbrechen. Ah. Ich habe überhaupt keine Ahnung, woher das Wort. Jetzt google ich. Jetzt habe ich wirklich Henri Corioli schon eingegeben bei Google. Einfach, weil ich rede und gleichzeitig tippe. So, also ich suche das raus und gleich wissen
wir es. Gaspar Gustave de Coriolis benannt. Keine Ahnung, wie man den ausspricht.
Könnte auch ein Italiener sein, ne? Ich weiß es nicht.
Ja.
Finden wir noch raus.
Er kommt
lösen wir
aus Frankreich.
Auf.
Nee, er kommt nach Frankreich. Ich war schneller im Recherchieren im Internet. Okay,
Gaspar
also offenbar wirklich tatsächlich mit C.
Ah ja, das war kein Witz, okay. Ja gut.
Ja. Zurück zur Kälte.
Ja.
Die Idee ist also, wenn es draußen sonnig und windig ist, dann ist der Strom billig, dann können sie ihr Lager sehr, sehr krass kalt machen. Kälter, als sie es eigentlich müssten. Und wenn es dann bewölkt ist und der Strom teurer ist, dann sagen sie, okay, jetzt muss ich gar nicht mehr so krass kühlen. Jetzt kann ich die Kältemaschine ein bisschen weniger einstellen, denn das Eis ist dann ja schon kalt. Und jetzt kann man ja erstmal sozusagen die paar Kelvin, 1-2 Kelvin Energie nutzen, die man vorher extra da reingesteckt hat.
Das ist total geil. Auch wenn ich diese Firmen nicht mag. Aber es ist natürlich, weil das ist ja das große Problem in der Energiekrise. Also eins der großen Probleme, es gibt bestimmt noch ganz viele andere, aber gerade dieses Energiespeicherung ist ja ein Riesending. Und wie schön, wenn das mit sowas Nettem geht wie Eiscreme. Das klingt doch viel besser als irgendwelche Kupfer, so keine Ahnung, irgendwelche verrückten chemischen Sachen. Aber wenn man mit Eiscreme da einen Beitrag leisten kann, das klingt, finde ich, eigentlich ganz, ganz toll. Das ist auch echt ein ziemlich großer Kühlschrank, ne? Ich habe gerade mal dieses Unilever-Kühlwerk mir angeguckt, da gibt es so eine Luftaufnahme. Das ist ein ziemlich großer Kühlschrank. Wie heißen die Dinger immer, wo der Buchstabe drauf ist, wie energieeffizient das ist? A, B, C, D, E, F.
Energielabel?
Ja, irgendwie sowas. Weiß nicht, wie das jetzt bei diesem Tiefkühllager ist in Heppenheim, aber...
So viele Buchstaben hat das Alphabet nicht.
Nee, ich glaube auch nicht. Ziemlich großer Kühlschrank.
Ich habe da gestern angerufen und mit dem Energie- und Umwelttechniker gesprochen, der das Projekt da leitet. Und der hat mir erklärt, mehrfach am Tag steuern sie ihr Kühllager da intelligent mit Hilfe von einer KI. Und tatsächlich nehmen die ganz viele verschiedene Daten. Also zum Beispiel den aktuellen Strompreis, Wettervorhersage, Warenströme, wie viel kommt rein ins Lager, wie viel geht wann was raus. Und dann brauchten sie damals noch für den Start ein paar Sensoren zum Nachrüsten und fertig ist die Brause. Das hat sich angeblich amortisiert in weniger als einem Jahr. Amortisiert wird übrigens mit A geschrieben, mit armortisiert, das wäre was für einen Valentinstag
ja,
vielleicht.
Ja, passend für den Tag heute, ja.
Ja. Weißt du, wo der herkommt, der Valentinstag?
Auch aus dem Tiefkühllager. Oder aus Frankreich.
Der Gedenktag des heiligen Valentinus am 14. Februar bereits 496 in der Kirche eingeführt. Aber dass das irgendwie jetzt ein Tag für Liebende ist, das hat sich erst im Spätmittelalter so ergeben. Also parallel zu Klimakatastrophen, Krieg und Pest. Zurück zum Kühllager. Wir schweifen ab. Ja. Also, die haben gesagt, im Juli 2024 hat die Anlage knapp 10% weniger Energie verbraucht. Und laut Pressesprecher haben sie insgesamt jetzt schon 6-stellige Kostenersparnis beim Strom. Das heißt, für den Laden hat es sich schon mal gelohnt. Und du hast ja gesagt, dass die große Frage ist, wo speichern wir Energie? Ne? Viele haben ja Angst vor der Dunkelflaute. Mhm. Also, wenn es dunkel ist und Flaute. Und ich habe mich gefragt, handelt es sich hier vielleicht nur um brillantes Marketing? Weil du ja schon gesagt hast, oh, Eis klingt super. Ne? Ist das hier wirklich eine tolle Meldung? Oder ist das vielleicht gar nicht geil? Und deswegen habe ich beim Fraunhofer-Institut für Umwelt-, Sicherheits- und Energietechnik angerufen. Mhm. Und die haben gesagt, Kälte zu flexibilisieren, also geschickt situationsabhängig zu kühlen, mal stärker, mal weniger stark, je nachdem, wie Energie verfügbar ist, das ist super geschickt, macht aber kaum einer. Und die haben das sogar in einem Riesenstudie ausgerechnet und gesagt, so super über den Daumen und sehr optimistisch gerechnet, 20-40% könntest du CO2-Emissionen reduzieren. Also du könntest im Jahr bis zu 11,5 Millionen Tonnen CO2 sparen, wenn man sowas macht im Kältesektor.
Hä, aber Moment, also das kommt ja dann auf die Menge an, ne? Also wir haben jetzt diesen riesigen Kühlschrank da in Heppenheim stehen, aber das würde ja der alleine nicht packen. Der würde ja nicht 20-40% oder welche Zahl hast du da gesagt, würde der doch nicht erreichen können. Wie viel von
Es gibt auch noch andere Kühlhäuser.
Und ja, genau, gesagt, wenn man alle nehmen würde, die es gibt, ne? Oder was, in Deutschland?
Hm? Genau. Kühlung ist, für Kühlung geben wir rund 14% unseres Stroms aus. Und wenn alle, die irgendwie was kühlen, das flexibilisieren würden, so, dann könnte man so viel sparen. Ja, das ist schon cool.
Das ist wirklich abgefahren. Okay, also es ist eine gute Sache. Schön, dass du da
in dem Zeitungsartikel gelesen, in dem Lager lagern, damit wir uns das vorstellen können, auf diesen 55.000 Paletten, lagern 37,5 Millionen Eis am Stiel der Sorte Magnum. Und da wollte ich auch nochmal nachfragen, weil wenn schon recherchieren, dann richtig. Und der Pressesprecher gesagt, ja, also nee, das kann man so nicht sagen, das ist nur eine Hochrechnung. Da lagern ja auch andere Marken. Ja. Also ich soll besser sagen, viele Millionen zum Beispiel weil die sind ja verschieden groß. Zum Beispiel von Magnum passen mehr auf die Palette als von Ben & Jerry's. Und da habe ich gedacht, ist das so? Obwohl die Verpackungsingenieure angeblich so super waren bei Ben & Jerry's?
Auf jeden Fall, weil Ben & Jerry's ist doch in einer runden, in so einer zylinderförmigen Verpackung. Und dann auch noch so ein bisschen konisch, oder? Also das ist ja auch so ein bisschen nach oben hin. Und würde ich jetzt, mein geometrischer Instinkt würde mir jetzt sofort sagen, dass auf jeden Fall so eine Magnum-Packung da irgendwie besser mehr Platz, weniger Platz braucht.
Ja, so oder so, ich mag gerne Eis am Stiel. Das ist übrigens auch mein Lieblingsfilm, alle Teile. Ich mag ja sehr gerne stampig inszenierten Klamauk mit Teenager-Erotik. Und Eis am Stiel hilft nicht nur bei der Energiewende, habe ich mir überlegt, wir sollten weiterdenken. Ja? Also es ist toll, es spart Strom, es hilft dabei, so eine Dunkelflaute und irgendwie Brownout, Blackout zu vermeiden. Wir können es sogar nutzen im Kampf gegen den Klimawandel. Denn wenn es zu warm wird, wenn Dürre droht, dann holen wir einfach die Milliarden Eis am Stiel und die Milliarden Tiefkühlpizzen, die in den Kühlhäusern liegen, die holen wir einfach alle raus. Die holen wir einfach alle raus und da wird so viel Kälte frei, dass das Problem gelöst.
Ja. Klar, das wäre eine Lösung bestimmt. Das ist so ein bisschen wie wenn man irgendwie den, wenn man, weiß ich nicht, eine Klimaanlage in eine Sauna einbaut oder wenn man, weiß ich nicht, den Kühlschrank aufmacht, weil es im Raum zu kalt ist oder im Raum zu warm wird, oder? Das ist ungefähr das Gleiche.
Na gut, ich bleib realistisch.
Ja.
Was die hier im Großen machen, das mache ich jetzt auch im Kleinen zu Hause. Wenn der Strompreis günstig ist, dann friere ich kiloweise Eis ein und wenn der Strom teuer ist, bei Dunkelflaute, dann taue ich alles auf. Problem, muss ich halt auch sehr viel essen und werde dick. Aber dann fahre ich auf meinem Hometrainer und nehme das alles wieder ab. Und durch den Dynamo erzeuge ich so viel Strom, damit kann ich neues Eis einfrieren und so weiter.
Ja, das vielleicht auch durch die Hitze, die dein Körper dadurch produziert. Wenn du jetzt unglaublich viel auf deinem Heimtrainer strampelst, dann bist du ja auch so eine kleine Heizung. Vielleicht kannst du das auch noch irgendwie einführen als Energie. Wenn wir schon beim Thema Klimakrise sind und was wir alles dagegen unternehmen können, vielleicht haben es ja schon einige mitbekommen, es gab eine wunderschöne Nachricht aus Tschechien, wo eine Kommune anscheinend 1,2 Millionen Euro einsparen konnte. Haben die jetzt nachgerechnet, dass es anscheinend diese Summe ist, weil die Arbeit gratis durchgeführt wurde, die eigentlich geplant war für diese Summe, von einer Biberfamilie, von Tieren. Hast du das mitbekommen? Dass Tiere einfach gesagt haben, nee, okay, dann machen wir es halt, es dauert uns hier zu lange.
Also mit der Motivation habe ich das nicht mitbekommen. Die haben das, warum haben die es gemacht? Einfach so, oder?
Ja, also folgendes, ne? Ist ein Naturschutzgebiet, wir fangen mal ganz von vorne an. Naturschutzgebiet Böldi heißt es, ist in der Nähe von Prag. Entschuldigt bitte meine tschechische Aussprache. Ich habe echt ein Problem mit diesen Sprachen östlich von Deutschland. Es ist einfach viel zu schwierig für mich auszusprechen. Also BRDY, Böldi. War früher mal ein Militärübungsplatz und dafür wurde die Landschaft anscheinend so ein bisschen angepasst. Ne? Man findet zum Beispiel so Entwässerungsgräben und sowas, die wurden damals angelegt, damit man nicht in jedem Moor irgendwie mit seinem Stiefel hängen bleibt. Unter anderem gibt es da auch so ein kleines Flüsschen, die Klabava, die führt durch so einen künstlich angelegten Kanal. Und all diese Anpassungen an die Landschaft, das findet die heimische Tierwelt in dem Gebiet extrem uncool. Das Flusswasser zum Beispiel, es hat eine extrem schlechte Qualität und deshalb besteht schon seit langem der Wunsch, dass man vielleicht mal dieses ganze Ding wieder umwandelt in ein Feuchtbiotop zurück. Das ist einfach so, das Stichwort ist Renaturierung, auch Wort des Tages, finde ich, dass man einfach die Landschaft jetzt wieder ein bisschen wiederherstellt, wie sie früher war. So, wie gehen Menschen sowas an? Wie machen Menschen das? Es kommen ganz viele Experten. Was machen die?
Einen Plan malen, so von wegen hier, ja, hier ja. Mache ich die Böschung grün und da kommt die Straße weg und so und hier pflanze ich einen Baum.
Ja. Ja, das ist ja meistens nicht so an einem Nachmittag erledigt, ne? Du musst erstmal die ganzen Leute an einen Tisch bringen, da kommen dann Naturschützer und so Forstbetriebe und die Kommunen und wer auch immer dann noch irgendwie was mitzureden hat, Wasserwirtschaftler, I don't know, die kommen dann zusammen, machen Vorschläge und wie du sagst, die malen dann einen Plan über wahrscheinlich einen längeren Zeitraum. Und wenn der Plan gemacht ist, dann gehen die ja nicht einfach los mit einer Schaufel und einer Gießkanne und fangen an, sondern wir sind ja eine behördliche,
EU-weite Ausschreibung.
Ja, genau. Bedarfsmeldungen werden eingeholt.
Dann klagt sich einer ein und dann...
Ja, genau. Genehmigungen einholen, Fördergelder beantragen, Anträge, ich weiß es nicht. Ist auf jeden Fall so gewesen, dass dieser Renaturierungsplan seit 6 Jahren in Planung ist. Ja, also die Behörden sind seit 6 Jahren dran. Und die Pläne sind so gut wie fertig. Dämme müssen gebaut werden, Bäche begradigt werden und so weiter. Es dauert alles. Ich finde es auch sinnvoll, dass so Sachen dauern, weil, also ich bin, glaube ich, auch die Einzige, aber ich mag Verwaltung eigentlich. Ich oute mich mal gerade, weil ich bin damit wahrscheinlich alleine, aber ich finde so Verwaltungssachen eigentlich ganz, ich mag einfach, wenn es eigentlich ordentlich alles irgendwie abgehakt wird. Ich bin alleine damit. Ich weiß, keiner ist mit mir im Behörden- und Verwaltungsfanclub. Ich bin alleine, egal. Wer es auch nicht mag, sind Tiere, denen sowas ja scheißegal ist. Denn während die Behörden versuchen, diese Anträge irgendwie durchzukriegen, kam einfach eine Biberfamilie. Keiner hat einen Plan, wo die herkommen. Die nächste Biberfamilie soll eigentlich erst so 10 Kilometer entfernt gewesen sein von diesem Gebiet. Egal, kamen plötzlich an, haben sich da angesiedelt, haben einfach angefangen, Dämme zu bauen um dieses Feuchtgebiet drumherum. Es ist alles wieder hergestellt, haben das alles gemacht, ohne eine ordentliche Baugenehmigung zu haben. Und es ist einfach jetzt alles erledigt. Es ist einfach alles fertig. Einfach, weil diese Biber da hingekommen sind und gesagt haben, ah, ich baue hier einen Damm, ich fälle hier einen Baum und fertig. Die Wasserqualität ist jetzt viel besser. Viele kleine Tierchen haben sich neu angesiedelt und ausgebreitet. Amphibien, alle finden es super. Und diese ganzen Pläne, die seit Jahren gemacht wurden, kommen jetzt einfach zu den Akten, weil es nichts mehr zu tun gibt.
Passt das denn? Also das Ergebnis ist ja offensichtlich dann super. Passt das denn zu den Plänen? Sagt man, jo, die Biber haben das ungefähr so gemacht, wie wir es auch gemacht hätten?
Oder sagt man eher,
oh, die haben das ganz anders gemacht, unser Plan wäre scheiße gewesen, komm, lass schnell wegtun.
Ja, ja, genau.
Soll keiner sehen.
Es ist viel besser. Tatsächlich, also der Leiter dieses Schutzgebiets hat in einem Interview gesagt, dass sogar dieses renaturierte Gebiet jetzt viel größer ist, als es in den Plänen vorgesehen war. Also der Umkreis ist weitaus größer, weil Biber es einfach drauf haben. Das hat der Zitat nicht so gesagt, aber es ist einfach so, Biber wissen einfach instinktiv, komisch, woher wissen sie es bloß, wo man Dämme bauen muss, um dem und den Effekt herstellen zu können. Ja, und das Witzige ist auch, dass man muss ja meistens auch irgendwie das Ganze instand halten, ne, wenn man da irgendwas gebaut hat. Das machen die Tiere ja jetzt auch von selber. Du musst keine Firma beauftragen, Reparaturen, Instandhaltung der Dämme. Das machen alles die Biber. Familienbetrieb Biber und Sohn. Das ist nämlich, das sind 2 Elterntiere und 2 Jungtiere, die da einfach jetzt wohnen. Die erledigen das alle. Und ich finde es schön, dass du sagst, es ist eine gute Nachricht.
Das war tatsächlich jetzt keine journalistische, satirische Überspitzung von dir. Es ist eine Familie?
Ja, es ist eine Biberfamilie. Es sind Mama Biber, Papa Biber und 2 Jungtiere. Die haben einfach
wow.
Baggerunternehmen den Auftrag weggeschnappt. Weil alle sagen, es ist eine schöne Nachricht. Irgendwie ist es ja auch eine schöne Nachricht, aber es ist ja auch alles Einstellungssache, ne? Dass die Leute jetzt darüber lachen. Weil die einen beschweren sich, dass die KI ihnen die Jobs wegnimmt, aber niemand hat darüber nachgedacht, was Biber vielleicht irgendwie machen können. Ne? Weil ich weiß nicht, welches Bauunternehmen jetzt diesen Auftrag nicht bekommen hat. Wollte ich einfach auch mal hier hinstellen. Damit nicht
dann müssen wir uns wirklich
vorkommt.
Überlegen, was wollen wir? Wollen wir, dass unsere Nachbarn noch was zu essen haben oder dass irgendein Biber uns alle Aufträge wegschnappt? Also ich finde, da sollten wir mal mit einer aufrechten Gesinnung hingehen und mal vielleicht dem Biber eine Ansage machen.
Richtig, richtig. Also die einen beschweren sich über Wölfe, die Schafe reißen und hier haben wir eben Biber, die Dämme bauen. Also es ist immer so ein bisschen die Sichtweise. Aber ich finde es super.
Mir tun die Biberbabys jetzt schon leid.
Ja, ja.
Weil es echt was Undankbares ist, glaube ich, in so einen Familienbetrieb reingeboren zu sein, weil Vater Biber wird natürlich erwarten, dass das Geschäft weitergeführt wird. Und was ist, wenn der kleine Biber sagt, eigentlich möchte ich lieber Influencer werden und ich habe überhaupt keine Lust, hier diesen 4-Personen-Betrieb zu erben?
Das ist ein sehr süßer Gedanke, ja, das stimmt. Aber wahrscheinlich hat er keine Wahl. Ne? Da wird mit viel Emotionalität abends am Baum, wo genagt wird, wahrscheinlich dann auf den Holzbaum gehauen und gesagt, nein, du übernimmst das jetzt.
Eigentlich praktisch, ne? Zu sagen, wir setzen uns an den Abendbrottisch zum Essen und tun da nochmal Essen drauf, aber so ein Biber setzt sich einfach an den Tisch und isst den Tisch.
Fängst du dann als Biberfamilie an den Beinen an? An den Tischbeinen fängst du wahrscheinlich an, oder? Es sind ja auch 4 Biber.
Das ist also eine Frage, wie das Pferd die Hose anzieht, ne?
Naja, ich habe mal weitergeguckt, weil das gibt auch noch andere Tiere, die sehr viel mehr machen, als wir irgendwie in der Lage wären. Wer ist der beste Freund des Baumes und der Pflanzen?
Der beste Freund des Baumes?
Ja, ich habe halt so überlegt, was würdest du vermuten?
So ein Ökotroller oder sowas. Die
nee,
so,
ich meine da keine Menschen. Wir sind ja in der Tierwelt, Ineas. Also, ich meine ja keine Menschen. Welche Tiere würdest du sagen, sind so für Pflanzen so arg cool, dass es die gibt?
Ich würde da nicht so eine scharfe Trennlinie ziehen. So, es gibt so viele Gemeinsamkeiten. Auch manchmal bei Körpergeruch.
Was?
Zwischen Tieren und Menschen.
Ach so, das meinst du. Stimmt, stimmt. Ja, also Menschen.
Also welches Tier ist der größte Freund des Baums? Also wer tut dem Baum was Gutes und nagt nicht was ab und hackt nicht in die Rinde?
Ja, Biber sind
schärft da nicht seine Krallen?
Ja.
Nee, und wie die meisten, es ist ja alles ein Geben und Nehmen. Das Ökosystem ist ja nicht nur.
Es ist komplex. Fast so komplex, ja, wie Baugenehmigung.
Also ich würde mal sagen, der beste Freund vom Baum, ich rate jetzt einfach mal, ist der Specht. der hackt da rein und holt da. Holt da Würmer raus, das klingt doch ganz nett.
Ja, das wäre auch das erste Tier, was mir eingefallen wäre. Es war auch eigentlich, also du musst solche Fragen auch nicht beantworten, wenn ich sie sage. Es ist also, ich versuche hier einfach nur eine Überleitung zu machen. Hilft mir denn nie keiner. Also es ist einfach für Bäume anscheinend sehr praktisch.
Wenn man mal
einen Biber
zur Hilfe braucht, kommt ja keiner. Beim Staudamm ganz vorne, aber bei einer
ja,
Überleitung.
Wann wird ein Biber meinen Job übernehmen hier? Wann wird ein Biber hier einen Damm bauen, um von der einen zur anderen, vom einen zum anderen Inhalt zu kommen? Also, Tiere, die für Pflanzen anscheinend sehr, sehr praktisch sind, sind Raubtiere. Zum Beispiel Wölfe, wie man jetzt im Yellowstone-Nationalpark zum Beispiel gesehen hat. Die haben sich da nämlich angeguckt, wie sich die Vegetation so entwickelt hat in den letzten 20 Jahren. Und man hat gesehen, dass seit die Wölfe wieder eingeführt haben, die waren in den 20ern im Yellowstone-Nationalpark ausgerottet worden, aber seit die in den 90ern wieder eingeführt wurden, haben viele Pflanzenarten sich so unglaublich erholt und verbreitet. Also Sachen wie die heimische Weide, die da wächst, oder Espen, irgendwelche Beerensträucher, Erlen, ich weiß es nicht. Man hat zum Beispiel bei der Weide in den 20 Jahren, so lange Zeit, aber in den 20 Jahren einen Anstieg vom Volumen von 1500% beobachtet, was ich irgendwie auch eine absurd hohe Zahl finde. Also es klingt, als wäre der ganze Park voll gewuchert mit Weiden. Aber es scheint so zu sein, weil einfach diese Wölfe dafür sorgen, dass eine Überpopulation von Elchen wieder eingedämmt wird. Dass diese ganzen Elche, die das Zeug wegfuttern und kaputt trampeln, von der Wolfspopulation einfach wieder klein gehalten werden. Also es ist so wieder dieses Komplexe, was im Ökosystem alles abgeht, wenn man verschiedene Tierarten da drin hat. Und das ist
aber
super für die Pflanzen.
Dann möchte der Wolf sich irgendwie die Krallen schärfen und kratzt dem Baum die ganze Rinde ab und dann kommen da Schädlinge rein und
aber
dann muss der Baum
Wölfe
leider sterben.
Ja gut, aber ich glaube wenn der Wolf sich mal ein bisschen, machen die das überhaupt? Das erinnert mich eher an Katzenverhalten. Gut, wir sind beide keine Biologen. Ist auch lustig, dass wir hier über Tiere reden, Mathematiker und Physikerin. Expertenpodcast. Aber ich weiß
Annahme
nicht, ob das so
sei
Problem
der
ist.
Wolf kugelförmig.
Ja. Genau, und lebt in einem Raum ohne Luft. aber ich finde es super, weil man sieht einfach, dass solche Prädatoren, anderes Beispiel, Krokodile, auch so ein Punkt, die einfach dafür sorgen, dass Pflanzen mehr geschützt werden, weil sie eben die Tierarten, die diesen Pflanzen auf den Sack gehen, einfach eindämmen. So, bei Krokodilen.
Also sie fressen einfach da was weg.
Genau, die Tiere, die eben dieser.
Was mag
Pflanzen,
denn so ein Krokodil gerne?
So ein Krokodil, ich weiß jetzt nicht den Speiseplan, aber man hat auf jeden Fall gesehen und da geht es
jetzt
auch.
Eis am Stiel.
Eis am Stiel oder auch.
Mensch am Stiel.
Gazelle am Stiel, weiß ich nicht, ob es das ergibt, aber man hat gesehen, dass zum Beispiel Krokodile auch gerade in den Küstengebieten oder in den Gebieten, wo so Mangroven und sowas wachsen, hat man ja jetzt auch auf dem Schirm, dass gerade diese Pflanzenarten und diese Regionen unglaublich wichtig sind, um Kohlendioxid einzuspeichern, Kohlenstoff einzuspeichern, so Entschuldigung. Das ist einfach so wichtig, eine Biomasse, die echt nicht zu unterschätzen ist. Und man merkt einfach, dass man hat einen Zusammenhang gefunden, dass der amerikanische Alligator, ich habe Krokodil gesagt, tut mir leid, ich meinte eigentlich Alligator, dass der amerikanische Alligator.
Wo ist der Unterschied?
Der Unterschied ist, also Alligatoren, schon optisch hat man einen Unterschied, dass bei Alligatoren zum Beispiel die Köpfe schon ganz anders aussehen. Die sind eher so ein bisschen breiter und eher rund so. Und bei Krokodilen ist alles so ein bisschen schmaler, läuft alles so ein bisschen schmaler vorne zusammen. Das ist der einzige Unterschied, den ich nennen kann.
Das heißt, wenn ich ein dickes Krokodil bin, gehe ich vielleicht als Alligator durch.
ja, wenn du auf einer Prädatorenparty möchtest und da steht, Krokodile sind nicht gestattet, dann könntest du dein Glück haben, dass du doch noch reinkommst.
Durch Backen aufblasen
kann ich mich nicht auf jeden Fall schmuggeln. Ich fand auf jeden Fall, dass es zwei schöne Beispiele sind, um nochmal zu zeigen, dass wenn man einfach die ganzen Tiere machen lässt, dass alles sich von selber auch sehr gut irgendwie erholen kann. Also so viele Bäume und Pflanzen, wie da nachgewachsen sind im Yellowstone-Nationalpark, da kann keine Naturschutzgruppe hinterherkommen und so effektiv Bäumchen pflanzen, wie wenn du einfach ein paar Wölfe mal da raushaust, die ganzen Elche wegfuttern. Das ist eigentlich ganz praktisch. Was könnten Tiere noch alles erreichen? Vielleicht sollte man auch mal so Biber oder andere Tiere für Projekte wie Stuttgart 21 einfach anstellen. Die einfach mal da so freilassen und gucken, was passiert. Ich krieg die Krise, wenn ich noch einmal, ich war auf der Didakta, deswegen bin ich übrigens auch so ein bisschen heiser, ich krieg die Krise, wenn ich noch einmal diesen riesigen Tunnel von der U-Bahn zu der DB laufen muss mit meinem Koffer. Es macht mich wahnsinnig. Wenn es dafür irgendeine Lösung gäbe, das wäre sehr schön. Vielleicht könnten Biber einfach viel bessere Dinge bauen als wir.
WissenschaftlerInnen haben eine 500 Jahre alte Latrine untersucht und darin Hinweise gefunden, wie gut vernetzt unsere Welt damals war.
Ich gucke erstmal, wenn du sagst 500 Jahre, geht es dir auch so? Ich gucke erstmal, was unten rechts hier an meinem Laptop steht, 2025. Ah, okay, 1525. So alt ist diese Latrine. Ich muss leider drauf gucken, um zu wissen, welches Jahr ist es nochmal? Haben wir 1800 irgendwas oder haben wir 2025? Okay. 500 Jahre?
Geht's dir gut?
Ich trinke mal einen Schluck Wasser, ja. Aber ansonsten geht's mir gut.
Ich habe das Gefühl, der Besuch auf der Didakta war recht anstrengend. Also wir haben, wir leben, wie heißt eigentlich unser Zeitalter? Also Mittelalter ist es offenbar nicht mehr.
Manchmal schon, je nachdem, was man so mitbekommt.
Was ist denn das? Frühe Neuzeit oder späte Neuzeit? Was ist denn das?
Servicegesellschaftszeit.
Ich AG. So. Aktuell leben wir in der Erdneuzeit. Ja, das ist ja, das
späte
ist eher
Industrialisierung.
Ja, Ende des Kapitalismus. Zurück zur Latrine. Also, in dieser Latrine von vor 500 Jahren haben die Eier eines bestimmten Parasiten gefunden. Und das ist toll, weil den Parasiten dürfte es in Europa im 15. Jahrhundert eigentlich gar nicht geben. Das ist also, was die da machen, keine Kaffeesatzleserei, sondern Latrinensatzleserei. Und dabei haben sie rausgefunden, da ist offenbar so ein Mikroorganismus ganz schön weit gereist. Ja. Viele Parasiten, die wir heute kennen, die gibt es schon lange und kann ja nicht schaden zu gucken, wo kommen die her, wo sind schon gewesen, wie sind die da hingekommen. Und hier konkret geht es um Bilharziose, das ist eine Wurmerkrankung, die wird durch Pärchenegel verbreitet, passt auch gut zum Valentinstag. Also unter Insidern Schistosoma mansoni, lebt im Wasser, gräbt sich in die Haut, wenn du da barfuß reintrittst, wandert durch dein Blut, lässt sich gemütlich im Darm nieder, baut ein Haus, pflanzt einen Baum, legt Eier und vermehrt sich dann über deine Ausscheidung, also über Kot und Urin. Die WHO sagt, Infektion mit diesen Würmern gehört zu den vernachlässigten Krankheiten. Das sind Krankheiten, die schwere Folgen für Menschen mit sich bringen, die in Armut leben, aber die weltweit in der Forschung wenig beachtet werden.
Weil es ja nur arme Menschen betrifft.
Genau.
Und die sind ja nicht wichtig.
Ich denke,
schöne Welt, der
kausale Zusammenhang. Ja. Ja. 2014 wurden weltweit rund 62 Millionen Menschen wegen Bilharziose behandelt. 150 Millionen haben leider keine Behandlung erhalten. So, der Wurm kommt aus Afrika. Was macht er also im 15. Jahrhundert in Belgien? Da war das nämlich in Gent, haben die Latrine ausgegraben. Das ist relativ naheliegend. Willst du mal raten?
Was der Wurm da macht? Hm? Also sein tägliches,
wie ist der Wurm,
sein tägliches Geschäft,
ja, wie,
während jemand anderes...
Wie ist er nach Belgien gekommen? Ich glaube nicht, dass der als Beruf hatte Reisen.
Naja, der wird so wie alles, vielleicht jemand anders ist gereist, würde ich sagen, und hat den dann mitgebracht.
Genau, die Vermutung liegt nahe. Gent war im Mittelalter ein Handelsplatz und dass der an Bord eines Händlers nach Belgien gekommen ist.
An Bord eines Händlers, der an Bord eines Schiffes war. So hast du das gemeint, ne?
Ob das, ja, ich denke, ja. Ob der jetzt zwangsläufig mit dem Schiff gekommen sein muss, weiß ich nicht. Doch, ne? Afrika kommt man nicht auf den Landweg hin, ne? Gar nicht?
Wenn man weit springen kann, wahrscheinlich schon.
Also ich habe keine Ahnung, wie man im 15. Jahrhundert nach Afrika gekommen ist, aber Segelschiff klingt nicht schlecht. Also irgendein Importeur von, was haben die damals importiert, aus Afrika Gold, Elfenbein oder Haushaltsbedarf.
Auf jeden Fall irgendwas Würze, Wertvolles, Sklaven. Was die Leute auf dem afrikanischen Kontinent ja gar nicht brauchen.
Fazit, städtisches Leben im Mittelalter war sehr komplex, die Welt war damals schon sehr globalisiert. Meine kritische Frage zu diesem Forschungsprojekt ist jetzt, wusste man das nicht schon anhand von zum Beispiel Reiseberichten oder Listen von Waren?
Dass dieser Parasit schon da war?
Dass die Welt krass vernetzt war.
Ach so, das ist die Erkenntnis aus dieser ausgegrabenen Latrine. Ist das ein Paper oder wo hast du das jetzt überhaupt, wo hast du denn diese Geschichte ausgegraben, dass die diese Latrine ausgegraben haben? Also ist es
ich habe nicht persönlich in Gent mit dem Spatenstich vollzogen, sondern es ist ein wissenschaftliches Paper. Wahrscheinlich die Autorinnen und Autoren, wenn die jetzt unseren Podcast hören, sagen, was? Ich musste gar nicht in 500 Jahre alten Fäkalien buddeln, um das rauszufinden. Ich hätte auch einfach irgendwie hier Dokumente lesen können.
Weiß nicht, wie weit Archäologen sind in ihrer wissenschaftlichen Arbeit, ob die auch erst Computer ausgraben müssen, um selber sich da, ja. Führt zu nichts. Erzähl einfach weiter.
Nein, es ist ja vollkommen plausibel und gut zu sagen, unser Wissen basiert nicht nur auf einer Quelle. Ist doch toll, wenn das verschiedene Indizien sind, die das gleiche Bild ergeben und sich anzugucken, wie sich Krankheitserreger ausbreiten oder ausgebreitet haben, ist ja auch alleine für sich spannend. Ein weiteres Fazit habe ich noch, persönlich. Die wichtige Errungenschaft der sogenannten Wasserspülung, vielen bekannt als WC, die gab es damals schon, hatte sich aber noch nicht herumgesprochen und brauchte noch 200 Jahre bis zum allgemeinen Durchbruch. Und selbst das war irgendwie, Toilette war damals, die gab es schon, aber war nicht immer angesagt. Und ich habe gelesen, in der Stadt Nürnberg, da hat die Stadt den bekannten Einwohner Albrecht Dürer gerügt um 1500, weil der heimlich eine Toilette in seine Küche eingebaut hatte. Und nur weil er berühmt war, hat man ihm sehr großzügig die Geldstrafe erlassen.
Und warum durfte der keine Toilette bei sich einbauen?
Das war, glaube ich, so baulich nicht vorgesehen. Bauordnungsamt, keine Ahnung.
Ah, hat er auch die Genehmigungsprozesse übersehen, ja? Und es war gerade kein Biber da, der die Arbeit übernehmen konnte.
So sieht's aus.
Ah, okay.
Ja. Leute, schafft euch einen Biber an.
Ja.
Für einen Staudamm, für einen Bahnhof, für eine Toilette. So ein Biber passt doch auch gut in das Rohr. Also.
Und er kann nicht gerügt werden, weil er braucht ja keine Baugenehmigung. Er kann einfach arbeiten und
vielseitig bauen, verwendbar.
Vielseitig verwendbar, genau. Aber wir haben noch vielleicht ein anderes Thema, was passend dazu ist. Es gibt einige spannende Projekte, die Bürgerinnen und Bürger aufruft, mitmachen zu können. Citizen Science nennt man das. Es ist immer sehr, sehr witzig. Und wir haben gelesen, dass man sich jetzt bei einem Forschungsprojekt mitbeteiligen kann. Verschiedene Landwirtschaftsinstitute und das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt ist auch mit am Start. Und da geht es darum, ob Urin als Dünger vielleicht eine gute Alternative ist, weil sich dort doch auch so viel Nährstoffe mit drin befinden. Keine Angst, ihr sollt nicht in euren Garten pinkeln. Oder was heißt keine Angst, vielleicht wollt ihr ja auch. Ihr dürft in euren Garten pinkeln, aber in diesem Projekt ist das jetzt nicht wichtig, sondern man bekommt künstlich hergestellten Urin zugeschickt als Dünger, kann eine eigene Bodenprobe einsenden und dann darf man diesen Dünger benutzen und dann läuft das Experiment. Man kann schauen, wie gut das
sein muss. Muss ja auch vergleichbar sein, klar.
Richtig, genau. Also Citizen Science macht immer sehr viel Spaß. Hatten wir nicht auch mal irgendwas mit Unterhosen, die vergraben wurden? Als Citizen Science
Projekt? Ja, also mit Zersetzung.
Ich habe das Gefühl, gerade bei so...
Die zersetzen sich Unterhosen.
Ja, genau, wir suchen euch das raus, das hatten wir mal als Folge. Aber ich habe gerade das Gefühl, wenn so absurde Sachen sind, dass die ganze Arbeitsgruppe sagt, boah Leute, da haben wir überhaupt keinen Bock drauf. Ja, lass doch ein Citizen Science Projekt draus machen. Urin in den Garten, im Garten verteilen. Ach, das machen doch bestimmt, gibt es bestimmt Leute, die das gerne machen wollen und sich melden. Wenn ihr auch darunter seid, wir packen euch auch den Link in die Shownotes dazu.
Danke für die Information.
Ja,
tschüss, Leute.
Gerne. Bis dann. Tschüss.
Die Redaktion hatten Charlotte Grieser und Chris Eckert. Idee: Christoph König.
Und nun noch zu einem anderen Thema, das uns seit 3 Jahren beunruhigt. Russland führt immer noch Krieg gegen die Ukraine. Immer wieder ergeben sich daraus neue Fragen. Welche Rolle spielt der neue US-Präsident Trump? Welche Waffen sollte Deutschland liefern? Und wie lange reicht eigentlich noch die Munition? Die langjährige ARD-Korrespondentin Anna Engelke und Carsten Schmiester sprechen darüber mit den ARD-Reportern in der Ukraine, mit Militärhistorikern und Sicherheitsexpertinnen. Streitkräfte und Strategien ist die ruhige Antwort auf diese vielen beunruhigenden Nachrichten. Hört gerne rein, zum Beispiel in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.